Entwicklungspsychologie des Kindes- und Jugendalters für Bachelor von Arnold Lohaus und Marc Vierhaus. Ein Hörbuch aus dem Springer Verlag, gelesen von Philipp Köhl. Die gedruckte Fassung dieses Buches ist im Springer Verlag erschienen. Informationen und Bestellmöglichkeiten finden Sie auf der Internetseite www.springer.com und dort im Fachgebiet Psychologie, Rubrik Lehrbuch. Weitere kostenlose Lern- und Dozentenmaterialien zu diesem Buch finden Sie auf www.lehrbuch-psychologie.de. Kapitel 6: Physische Entwicklung. Mit diesem Kapitel beginnt die Darstellung der Entwicklungsveränderungen im Kindes- und Jugendalter. Der Schwerpunkt wird zunächst auf die Entwicklung im Säuglingsalter gelegt. Später werden dann einzelne Themenkomplexe wie kognitive Entwicklung, Intelligenzentwicklung etc. gesondert behandelt. Innerhalb des Säuglingsalters wird zuerst auf die pränatale Entwicklungsphase eingegangen, bevor dann die postnatale Entwicklung folgt. Der Schwerpunkt liegt zunächst bei der physischen Entwicklung. Abschnitt 6.1: Pränatale physische Entwicklung. Entwicklungsstadien. Zygotenstadium. Die pränatale Entwicklung beginnt mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle. Es folgt das Zygotenstadium, mit dem die Phase von der Befruchtung bis zur Einnistung der befruchteten Eizelle, der Zygote, in die Gebärmutterwand charakterisiert ist. Dieses Stadium umfasst die ersten 2 Lebenswochen. Embryonalstadium. Es folgt das Embryonalstadium im Alter von 3 bis 8 Lebenswochen, in dem bereits eine Differenzierung von Organsystemen stattfindet. Die entscheidenden Entwicklungsmechanismen sind dabei Zellteilung, Zellspezialisierung, Zellmigration und Zellsterben. Nach der Befruchtung teilen sich die Zellen in rascher Folge weiter, sodass in einem relativ kurzen Zeitraum eine große Zellenzahl entsteht. Dieser Vorgang allein kann jedoch nicht erklären, wie es zu differenzierten Organsystemen kommen kann. Hinzu tritt der Vorgang der Zellspezialisierung, bei dem aus den zunächst gleichartigen embryonalen Stammzellen Zellen mit spezifischen Strukturen und Funktionen werden. Die Spezialisierung steht im Zusammenhang mit der Zellmigration, die den Prozess der Wanderung neu gebildeter Zellen im Ausgangspunkt an den jeweiligen Bestimmungsort kennzeichnet. Die Zellspezialisierung findet in der Regel erst statt, wenn die Zelle ihren jeweiligen Bestimmungsort erreicht hat. Auch wenn die Entwicklung gerade erst begonnen hat, kommt es schon in frühen Entwicklungsstadien zum gezielten Absterben von Zellen. Dieses auch als programmierter Zelltod bezeichnete Phänomen dient dazu, überflüssige oder hinderliche Zellen zu beseitigen. So wird beispielsweise die Struktur einer Hand durch das gezielte Absterben von Zellen modelliert. Erst durch das Zusammenspiel von Zellteilung, Zellspezialisierung, Zellmigration und programmiertem Zellsterben kommt es zur Ausbildung von spezialisierten Strukturen und Funktionen innerhalb eines Organismus. Die Morphogenese wird dabei zum einen durch endogene Impulse gesteuert, zum anderen aber auch exogen, im Rahmen der individuellen Modifikationsbreite von Merkmalen. Zeitgleich mit dem sich entwickelnden Embryo entsteht ein Unterstützungssystem, das für den Embryo unabdingbar ist. Dazu gehört die Plazenta, die den Stoffaustausch zwischen den Blutkreisläufen der Mutter und des Kindes ermöglicht. Es kommt dabei nicht zu einer direkten Vermischung des Blutes. Die Membran der Plazenta ist vielmehr halbdurchlässig, indem sie bestimmte lebenswichtige Stoffe wie Sauerstoff und Nährstoffe durchlässt und andere zurückhält. Dadurch werden manche Gefahren, beispielsweise die Übertragung mancher Giftstoffe und Krankheitserreger, verhindert. Der Schutz ist jedoch unvollständig, sodass manche Substanzen dennoch das sich entwickelnde Kind schädigen können. Weiterhin gehört die Nabelschnur zu dem Unterstützungssystem. Durch sie verlaufen die Blutgefäße, die die Verbindung zwischen dem Embryo und der Mutter herstellen. Als weiterer Bestandteil des Unterstützungssystems kommt die Fruchtblase hinzu, in der sich der Embryo befindet. Sie sorgt durch die darin enthaltene Flüssigkeit unter anderem dafür, dass der Embryo vor abrupten Bewegungen und größeren Temperaturschwankungen geschützt ist. Fötalstadium. Nach dem Embryonalstadium folgt das Fötalstadium, das von der 9. Schwangerschaftswoche bis zur Geburt reicht. Die Binnendifferenzierung der Strukturen und Funktionen des Organismus setzt sich in diesem Stadium fort, wobei zunehmend Informationen sensorisch aufgenommen werden können. Die Sinnesorgane entwickeln sich im Laufe der Embryonalzeit so weit, dass alle wesentlichen Sinnesleistungen Sehen, Hören, Geschmack, Geruch und Tastsinn schon vorgeburtlich ausgebildet werden und dementsprechend zur Verfügung stehen, wenn der Säugling geboren wird. Auch wenn danach noch Weiterentwicklungen stattfinden. Obwohl die Entwicklung der Schmerzempfindung noch immer nicht hinreichend bekannt ist, muss man laut Messlinger 2002 davon ausgehen, dass auch die Fähigkeit zur Schmerzempfindung bereits pränatal ausgeprägt ist. Nicht nur die Sensorik entwickelt sich pränatal, es werden auch erste Verhaltensweisen erkennbar, wie Bewegungen, Schlaf-Wachzeiten, erste Lernerfahrungen etc. Einen kurzen Überblick zur Verhaltensentwicklung im Verlauf der Fötalzeit gibt die Tabelle 6.1 des gedruckten Buches. Pränatale Einflussfaktoren. Definition: Bei Teratogenen handelt es sich um schädigende Einflussfaktoren, die bereits pränatal die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen können. Definition Ende. Es gibt eine Reihe von Einflussfaktoren, die während der Schwangerschaft die Entwicklung eines Kindes beeinträchtigen können. Zu den Teratogenen zählen insbesondere Alkohol oder Drogen, Rauchen, spezifische Medikamente, Umweltgifte oder Strahlenschäden und Infektionserkrankungen der Mutter. Wenn das ungeborene Kind über längere Zeit in größerem Umfang den Auswirkungen von Alkohol ausgesetzt ist, kommt es beispielsweise zur Alkoholembryopathie, siehe dazu Kapitel 18, die dadurch gekennzeichnet ist, dass es zu Organschäden, Intelligenzminderungen und Verhaltensänderungen, zum Beispiel Aufmerksamkeitsstörungen oder Hyperaktivität, kommen kann. Beim Rauchen kann es zu Gewichtsreduktionen und einem verlangsamten Wachstum kommen. Auch das Risiko für den plötzlichen Säuglingstod ist dadurch erhöht. Weiterhin ist bei einzelnen Medikamenten, wie beispielsweise dem Thalidomid als Wirkstoff in Contergan, eine teratogene Wirkung bekannt. Auch verzögerte Wirkungen von Medikamenten können auftreten. Dies bedeutet, dass manche während der Schwangerschaft verschriebenen Medikamente ihre Wirkung erst viele Jahre später bei den Kindern zeigen. Grundsätzlich sollte daher ein Medikamentenkonsum während der Schwangerschaft nur nach ärztlicher Konsultation stattfinden. Unter den Umweltgiften sind insbesondere Blei, Quecksilber und Pestizide als Teratogene bekannt, während bei Strahlenschäden beispielsweise vor allem radioaktive Strahlung zu nennen ist. Unter den Infektionskrankheiten gelten insbesondere Viruserkrankungen der Mutter, zum Beispiel HIV-Infektionen, als Teratogene. Bei der Wirkung der Teratogene fällt auf, dass in frühen Schwangerschaftsphasen, während der Embryonalzeit, vor allem strukturelle Veränderungen bewirkt werden. Während in den späteren Phasen, während der Fötalzeit, funktionelle Veränderungen im Vordergrund stehen. Dies bedeutet, dass Teratogene in den ersten Schwangerschaftswochen, etwa bis zur 8. bis 12. Woche, vor allem Schäden verursachen, die die körperliche Struktur betreffen, da die Grundstrukturen des Körpers in diesen frühen Phasen ausgebildet werden. Mögliche Schäden können dann beispielsweise in geschädigten Organstrukturen oder Fehlbildungen der Extremitäten bestehen. Am Beispiel des Medikaments Contergan bedeutet dies, dass Fehlbildungen der Extremitäten bei den Kindern vor allem dann eintraten, wenn die Mütter das Medikament in den frühen Phasen der Schwangerschaft eingenommen hatten. Das Medikament wurde Ende der 1950er bis Anfang der 1960er Jahre vielfach schwangeren Frauen verschrieben, um die verbreitete Schwangerschaftsübelkeit am Anfang der Schwangerschaft zu behandeln. Etwa 4000 Kinder kamen als Folge allein in der Bundesrepublik Deutschland mit Missbildungen der Extremitäten zur Welt. In den späteren Phasen der Schwangerschaft liegt die Wirkung von Teratogenen vorrangig in Veränderungen, die körperliche oder psychische Funktionen beeinträchtigen, während die äußerlichen Strukturen davon unberührt bleiben. Erkennbar werden die Effekte dann beispielsweise in Intelligenzbeeinträchtigungen oder Verhaltensänderungen. Für die Praxis: Teratogene und Schwangerschaftswunsch. Aus der Tatsache, dass Teratogene bereits in den ersten Schwangerschaftswochen gravierende strukturelle Fehlbildungen auslösen können, folgt, dass potenzielle Teratogene, wie Alkohol, möglichst frühzeitig gemieden werden sollten, wenn ein Schwangerschaftswunsch besteht. Fatalerweise ist vielfach das Bestehen einer Schwangerschaft noch gar nicht bekannt, wenn Teratogene bereits ihre Wirkung entfalten können. Potenzielle Teratogene sollten daher möglichst über den gesamten Schwangerschaftszeitraum gemieden werden, wenn die Möglichkeit einer Schwangerschaft besteht. Praxisbeispiel Ende. Frühgeburten. Die Schwangerschaft dauert im Durchschnitt etwa 38 Wochen, wobei eine Überlebensfähigkeit mit medizinischer Unterstützung schon etwa mit 23 Wochen und sogar darunter gegeben ist. Zwischen der 23. und 26. Schwangerschaftswoche steigt die Überlebenswahrscheinlichkeit um 2% je zusätzlichem Schwangerschaftstag. Dies bedeutet, dass die Überlebenswahrscheinlichkeit von 16% in der 23. Schwangerschaftswoche auf 57% in der 26. Schwangerschaftswoche steigt. Vergleich Black, Flint, Lees und Campbell, 1996. Trotz zunehmender Fortschritte in der Intensivmedizin ist es nicht gelungen, spätere Entwicklungsdefizite bei Frühgeburten vollständig zu vermeiden. Dabei spielt insbesondere eine Rolle, dass es mit Zunahme des medizinischen Fortschritts zwar gelingt, immer mehr Kinder zu einem immer früheren Schwangerschaftszeitraum am Leben zu erhalten, dass auf der anderen Seite jedoch das Risiko medizinischer Komplikationen steigt. Hierzu gehören beispielsweise Hirnblutungen, die vor allem bei Geburten vor der 27. Schwangerschaftswoche vorkommen und die danach sehr viel seltener auftreten. Siehe dazu Creasy 1993 sowie Heck und Fanaroff 1999. Vor allem bei Frühgeburten mit medizinischen Komplikationen finden sich nach Angaben von Hanke et al. 2003 nicht selten Spätfolgen bei den betroffenen Kindern, die sich beispielsweise in Intelligenzminderungen, Lernstörungen und Verhaltensproblemen äußern können. Je nach Grad der Beeinträchtigungen lassen sich teilweise jedoch Kompensationen durch entsprechende Fördermaßnahmen erzielen. Abschnitt 6.1: Postnatale physische Entwicklung. Prüfung der physischen Funktionsfähigkeit und Säuglingssterblichkeit. Nach der Geburt findet unmittelbar eine Überprüfung der physischen Funktionen des Säuglings statt. Klassisch ist dabei die Erhebung des Apgar-Index, der bereits 1953 von Virginia Apgar eingeführt wurde. Es geht dabei darum, festzustellen, ob eine unmittelbare Überlebensfähigkeit des Säuglings gegeben ist oder ob ein Zustand vorliegt, der ein sofortiges medizinisches Eingreifen erforderlich macht. Dabei werden die folgenden 5 Parameter beurteilt: Herzfrequenz, Atmungsaktivität, Reflexauslösbarkeit, Muskeltonus und Hautfärbung. Je nach Zustand werden dabei entweder 0, 1 oder 2 Punkte vergeben. Die genauen Kriterien für die Vergabe der Punkte finden sich im gedruckten Lehrbuch in der Tabelle 6.2. Die Erhebung des Apgar-Index erfolgt 1, 5 und 10 Minuten nach der Geburt. Der Apgar-Index gibt Auskunft darüber, ob ein potenziell lebensbedrohlicher Zustand vorliegt. Er ist dementsprechend für die Prognose der unmittelbaren Überlebensfähigkeit von Bedeutung und indiziert mögliche medizinische Interventionen, ist jedoch für die Prognose der weiteren Entwicklung nicht von Bedeutung. Betrachtet man die Säuglingssterblichkeit, so gehört Deutschland zu den Ländern mit eher geringen Sterblichkeitsraten. Im Jahre 2007 entfielen laut Angaben des Statistischen Bundesamtes auf insgesamt 684.862 lebend geborene Säuglinge 2.656 Todesfälle. Dies entspricht einer Quote von etwa 3,9 verstorbenen Säuglingen auf 1.000 lebend geborene. Bis zum Jahr 2012 konnte die Quote weiter auf 3,3 gesenkt werden. Die Quoten liegen vor allem in Entwicklungsländern teilweise drastisch höher. Hier finden sich mitunter Quoten von über 100 verstorbenen Kindern auf 1.000 Lebendgeburten. Die Säuglingssterblichkeit liegt am höchsten in den ersten 7 Tagen nach der Geburt und sinkt dann deutlich ab. In der Bundesrepublik Deutschland entfallen auf die ersten 7 Lebenstage 53,6% aller verstorbenen Säuglinge. In den Zeitraum vom 7. bis zum 28. Lebenstag fallen 15% und in den Zeitraum vom 28. Lebenstag bis zum 12. Lebensmonat nochmals 31,4% der Todesfälle. Quelle Statistisches Bundesamt 2008. Im ersten Lebensjahr gehört der plötzliche Säuglingstod, Englisch Sudden Infant Death Syndrome, SIDS, zu den meist gefürchteten Gefahren für das Kind. Hierbei kommt es, häufig während des Schlafes, zu plötzlichen und unerklärlichen Todesfällen. Eine plötzliche und anhaltende Atemunterbrechung aufgrund einer Fehlfunktion des Atemzentrums wird als mögliche Ursache vermutet. Auch wenn die Ursache noch nicht sicher geklärt ist, lassen sich dennoch einige Bedingungen angeben, die das Risiko des plötzlichen Säuglingstods erhöhen. Zu den Faktoren, die das Risiko deutlich erhöhen, gehören: ein bereits aufgetretener lebensbedrohlicher Zustand, ein an plötzlichem Säuglingstod verstorbenes Geschwisterkind, eine Frühgeburt vor der 33. Schwangerschaftswoche bzw. ein sehr niedriges Geburtsgewicht und Drogenkonsum der Mutter. Das Risiko wird weiterhin erhöht durch Schlafen in Bauchlage, Rauchen der Mutter während der Schwangerschaft, Rauchen in Gegenwart des Säuglings, Verzicht auf das Stillen des Kindes und Überwärmung des Kindes, hohe Raumtemperatur, zu viel Bekleidung etc. Siehe dazu auch Winnemann, Fischer und Findeisen 2003. Wenn bereits ein lebensbedrohlicher Zustand aufgetreten ist, ein Geschwisterkind an plötzlichem Säuglingstod gestorben ist oder aus anderen Gründen das Risiko deutlich erhöht ist, werden vielfach Maßnahmen getroffen, um die Überlebenswahrscheinlichkeit eines Kindes zu vergrößern. Dazu gehört beispielsweise der Einsatz von Atmungsmonitoren, um die Atmung eines Säuglings zu überwachen. Erfolgt eine Atmungsunterbrechung, werden die Eltern durch ein Signal alarmiert. In der Regel werden die Eltern gleichzeitig über Wiederbelebungsmaßnahmen im Säuglingsalter informiert, damit sie im Alarmfall schnell lebensrettende Sofortmaßnahmen durchführen können. Problematisch ist dabei, dass es bei der Verwendung von Atmungsmonitoren gelegentlich zu Fehlalarmen kommt, die für die Eltern mit entsprechenden emotionalen Belastungen verbunden sind, da sie damit rechnen müssen, dass ein Ernstfall eingetreten ist. Vielen Eltern bereitet es weiterhin Probleme, wenn gegen Ende des ersten Lebensjahres, wenn das Risiko für plötzlichen Säuglingstod sinkt, der Atmungsmonitor abgesetzt wird, da die emotionale Sicherheit, die der Atemmonitor den Eltern trotz möglicher Fehlalarme bietet, dann entfällt. Durch den Einsatz von Atmungsmonitoren bei Kindern mit deutlich erhöhtem Risiko und durch die Aufklärung über risikoerhöhende Faktoren konnte die Häufigkeit von Todesfällen durch plötzlichen Säuglingstod in den vergangenen Jahren bedeutend gesenkt werden. Durch Aufklärungskampagnen konnte insbesondere die Häufigkeit des Schlafens in der Bauchlage von 38% zu Beginn der 1990er Jahre auf unter 9% im Jahre 1995 gesenkt werden. Siehe dazu Schlaut et Alii 1999. Parallel zu dieser Entwicklung konnte nach Angaben von Wennemann et Alii 2003 die Häufigkeit des plötzlichen Säuglingstods von 1,62 pro 1000 im Jahre 1987 auf 0,62 pro 1000 im Jahre 2000 gesenkt werden. Wie die neueren Angaben des Statistischen Bundesamtes zur Säuglingssterblichkeit im ersten Lebensjahr zeigen, hat sich dieser Trend noch weiter fortgesetzt. Dies zeigt den Stellenwert einer Informiertheit der Eltern und von Aufklärungskampagnen in diesem Gebiet. Entwicklung zirkadianer Rhythmen. Definition: Bei zirkadianen Rhythmen handelt es sich um endogene bzw. innere Rhythmen des Organismus, die der Anpassung an die zeitlichen Abläufe in der Umgebung dienen und die typischerweise auf eine Tagesperiodik abgestimmt sind. Definition Ende. Wenn der Säugling sich normal entwickelt, was ja in der Regel der Fall ist, gehört zu seinen ersten Entwicklungsaufgaben die Anpassung der eigenen zirkadianen Rhythmik und der damit verbundenen Bedürfnisregulation an die Rhythmik der sozialen Umgebung. Der Säugling muss seinen Schlaf-Wach-Rhythmus an die Erfordernisse der Umgebung anpassen und seine Ernährungsbedürfnisse regulieren. Da beides aufeinander bezogen ist, soll im Folgenden vor allem auf den Schlaf-Wach-Rhythmus eingegangen werden. Im Neugeborenenalter wechseln Säuglinge mehrmals während eines 24-Stunden-Zyklus zwischen Schlafen und Wachsein hin und her, wobei die Schlafzeit während der Nacht etwas größer ist als während des Tages. Auch Ernährungsbedürfnisse treten während der Nacht genauso auf wie während des Tages. Insgesamt verbringt der Säugling am Anfang seiner Entwicklung etwa 16 Stunden mit Schlaf, wobei jedoch deutliche individuelle Unterschiede zwischen Säuglingen bestehen. Bei genauerer Betrachtung der Schlaf-Wach-Zustände kann man jedoch neben dem Schlafen und Wachsein eine Reihe weiterer Aktivierungszustände unterscheiden. Während der Schlafphasen gehört dazu insbesondere die Differenzierung zwischen dem tiefen, ruhigen und dem aktiven, unruhigen Schlaf. Der ruhige Schlaf ist durch eine regelmäßige Atmung, geringe motorische Aktivität und eine geringe Muskelspannung charakterisiert. Der unruhige Schlaf zeichnet sich dagegen durch eine unregelmäßige Atmung und eine leicht erhöhte Muskelspannung aus. Auch motorische Aktivität, zum Beispiel Bewegung der Extremitäten oder Grimassieren, kann auftreten. Auffällig ist, dass in dieser Phase verstärkt schnelle Augenbewegungen, auf Englisch Rapid Eye Movements, REM, REM, hinter den geschlossenen Augenlidern zu beobachten sind. Das Verhältnis von REM zu Non-REM-Schlaf verändert sich im Laufe der Entwicklung. Während der REM-Schlaf zu Anfang der Entwicklung ca. 50% der Gesamtschlafzeit ausfüllt, verringert sich der Anteil bereits in einem Alter von 3 bis 4 Jahren auf ca. 20% und bleibt danach nahezu konstant. Dem REM-Schlaf wird beim Lernen und der Informationsverarbeitung eine wichtige Rolle zugeschrieben, wobei der hohe Anteil des REM-Schlafes gerade am Anfang der Entwicklung auch mit der Reifung der Sinnessysteme und der Koordination der damit verbundenen Lernerfahrungen in Zusammenhang gebracht wird. Ein weiterer wichtiger Entwicklungsschritt besteht darin, dass die Schlafintervalle mit der Zeit länger werden. Während am Anfang der Entwicklung viele Schlafintervalle über den Tag und die Nacht hinweg verteilt liegen, kommt es zu einer Zunahme des Nachtschlafes und einer Abnahme des Tagschlafes, wobei die pädagogischen Bemühungen der Eltern in diesem Zusammenhang eine zunehmend größere Rolle spielen, da es auch in ihrem Interesse liegt, dass die Schlafintervalle während der Nacht zunehmen. Während der ersten 3 bis 4 Lebensjahre benötigen jedoch viele Kinder auch weiterhin Schlafintervalle während des Tages, Mittagsschlaf. Neben dem ruhigen und unruhigen Schlaf lassen sich weitere Aktivierungszustände des Säuglings unterscheiden. Dazu gehört eine Phase der Schläfrigkeit, die den Übergang zwischen den Schlafstadien und der wachen Aufmerksamkeit markiert. In der Phase der wachen Aufmerksamkeit zeigt der Säugling eine geringe Aktivität und wirkt entspannt. In dieser Phase bestehen besonders günstige Bedingungen für Interaktionen mit der Umgebung und für die Informationsaufnahme. Das Stadium des aufmerksamen, aber quengeligen Zustands markiert den Übergang zum Stadium des Schreiens. Es kommt zu motorischen Aktivitäten und Vokalisationen, die als Hinweise von Unzufriedenheit und eines Belastungserlebens zu werten sind. In der Phase des Schreiens ist der Säugling für äußere Reize kaum noch ansprechbar. In dem Schreien kommt ein deutliches Missbehagen des Säuglings zum Ausdruck. Die einzelnen Phasen, siehe auch Ziegenhain, Fries, Bütow und Derksen 2004, sind in der Tabelle 6.3 des gedruckten Lehrbuches zusammengefasst. Die Tabelle gibt auch den Anteil der verschiedenen Phasen im Tagesverlauf eines Neugeborenen an. Auch hier gilt, dass deutliche individuelle Unterschiede zwischen Säuglingen bestehen. Schreien. Betrachtet man das Weinen bzw. Schreien eines Säuglings etwas detaillierter, so ist zunächst zu sagen, dass der Säugling damit ein Signal für seine Umgebung sendet. Da er seine Bedürfnisse noch nicht auf andere Weise zum Ausdruck bringen kann, nutzt er das Schreien zur Kommunikation seiner Wünsche. Die wichtigsten Gründe für Quengeln, Weinen und Schreien bestehen vor allem in Schmerzen, Hunger, Müdigkeit und Langeweile. Dabei lassen sich teilweise Unterschiede in der Intensität und Intonation feststellen, und es ist eine wichtige Entwicklungsaufgabe für die Eltern, die verschiedenen Signale voneinander zu differenzieren, um die kindlichen Bedürfnisse erfüllen zu können. Es gibt auch beim Ausmaß des Weinens deutliche individuelle Unterschiede. In einer Längsschnittstudie von Keller, Lohaus, Völker, Kappenberg und Kasiotis 1998 sollten Mütter über 3 Tage hinweg ein Weinprotokoll ihrer Kinder erstellen. Es ergab sich dabei eine Spannbreite von circa 1 Stunde bis zu 12 Stunden Weinens über 3 Tage hinweg. Der Mittelwert lag bei 1,4 Stunden je Tag. Über das Alter hinweg nahm das Weinen ab, wobei im Alter von 12 Monaten noch ein Mittelwert von 1 Stunde je Tag zu beobachten war. Es ist dabei interessant, dass das Ausmaß des Weinens über das Alter hinweg relativ stabil ist. Kinder, die mit 3 Monaten relativ viel weinten, zählten auch mit 1 Jahr eher zu den Kindern mit einem erhöhten Ausmaß des Weinens. Gehirnentwicklung. Die vorgeburtliche Entwicklung des Gehirns und des Nervensystems beginnt etwa in der 3. Woche nach der Befruchtung. In diesem Embryonalstadium findet die sogenannte Neurulation statt. Hierbei bildet sich zunächst die Neuralplatte, deren Ränder sich aufwölben und eine Neuralrinne bilden, die sich zunehmend schließt und nach nur wenigen Tagen zu einem Neuralrohr wird. In der 5. Woche können innerhalb des Neuralrohrs bereits die 5 Ventrikel des Zentralnervensystems ausgemacht werden. Aus diesem Neuralrohr geht am verdickten Kopfende das Gehirn und aus dem restlichen, sich zum Ende hin verjüngenden Teil das Rückenmark hervor. Am Ende der 4. Woche nach der Befruchtung sind bereits deutlich 3 Knoten zu erkennen, die das Vorderhirn, das Mittelhirn und das Hinterhirn bilden werden. Im Fetalstadium steuern das Gehirn und das Rückenmark die ersten Bewegungen, während sich die Hirnstrukturen schnell weiter ausdifferenzieren. Obwohl die Gehirnentwicklung bis zur Geburt schnell voranschreitet, stellt sich der Kortex zu diesem Zeitpunkt im Vergleich zu dem, was nachgeburtlich geschehen wird, recht rudimentär dar. Besitzt das Gehirn beispielsweise bei der Geburt etwa 1/4 der Größe eines erwachsenen Gehirns, so verdreifacht sich dieser Anteil bis zum Ende des 1. Lebensjahres. Synapsenbildung und Eliminierung. Die Mehrzahl der Nervenzellen bzw. Neuronen entwickelt sich bereits pränatal durch Zellteilung und anschließende Migration, sodass zum Zeitpunkt der Geburt bereits etwa 100 Milliarden Neuronen, wie beim Erwachsenen, vorliegen. Nach der Geburt werden nur noch wenige Neuronen neu gebildet, sodass die gebildeten Neuronen, im Gegensatz zu anderen Zellen im Körper, das ganze Leben über bestehen bleiben. Gleichzeitig entwickeln Neuronen Synapsen zu einer Vielzahl anderer Neurone, wobei mit ca. 1 Billiarde an Synapsen zunächst wesentlich mehr Verbindungen hergestellt, als tatsächlich benötigt werden. Die Synapsenanzahl ist zunächst teilweise sogar deutlich höher als bei Erwachsenen. Um die Gehirnentwicklung an die Umgebung des Kindes anzupassen, beginnt frühzeitig eine erfahrungsabhängige Eliminierung von überschüssigen Synapsenverbindungen. Dies bedeutet, dass sich wenig aktivierte Synapsenverbindungen mit erhöhter Wahrscheinlichkeit wieder zurückbilden. Die Synapsenbildung und Synapseneliminierung erreichen in unterschiedlichen Hirnregionen zu unterschiedlichen Entwicklungszeiten ihr Maximum. So erreicht die Entwicklung der Synapsenverbindungen in den Hirnarealen, die für die visuelle Wahrnehmung zuständig sind, bereits im Laufe des ersten Lebensjahres ihren Höhepunkt. Da das visuelle System zu diesem Zeitpunkt bereits seine volle Funktionsfähigkeit erreicht, finden die Synapsenbildung und Synapseneliminierung vorrangig in diesem Altersabschnitt statt. Im Bereich des Frontalhirns, das beispielsweise für die Handlungsplanung und die Aufmerksamkeitssteuerung zuständig ist, erfolgen die wesentlichen Entwicklungsprozesse bei der Synapsenbildung dagegen wesentlich später, im Laufe des Vorschulalters. Auch im Laufe der Pubertät finden Umstrukturierungsprozesse statt, sodass man davon ausgehen kann, dass erst im Erwachsenenalter eine Stabilisierung erreicht ist, die jedoch weitere Synapsenbildungen und Synapseneliminierungen nicht ausschließt. Siehe dazu Kapitel 17. Myelinisierung der Nervenbahnen. Neben der Neurogenese und der Synaptogenese ist die zunehmende Myelinisierung der Nervenbahnen als ein weiterer Prozess zu nennen, der den Informationsfluss im neuronalen System verbessert. Insbesondere die Axone, die für die Impulsleitung zu weiteren Neuronen zuständig sind, werden im Laufe der Entwicklung zunehmend mit Myelinschichten umgeben, die wie eine Isolationsschicht wirken und die Reizweiterleitung beschleunigen. Die Ausbildung der Myelinschichten folgt einem CV-lokaudalen Trend, was bedeutet, dass die Myelinschichten bei den gehirnnahen Neuronen früher ausgebildet werden als bei den peripher lokalisierten Neuronen. Daraus ergibt sich, dass die Zunahme der motorischen und der Wahrnehmungsleistungen ebenfalls diesem Entwicklungstrend folgt. Im Bereich der Motorik bedeutet dies beispielsweise, dass das Heben des Kopfes und die Koordination der Gesichtsmuskeln bereits sehr früh erfolgen, während eine koordinierte Steuerung der Hand- und Fußmuskulatur erst erheblich später stattfinden kann. Ähnliche Trends gelten für die Sensorik, allerdings sind hier wesentliche Sinnesorgane ohnehin gehirnnah platziert. Die Myelinisierung kann sich bis in das Jugend- und Erwachsenenalter hinein fortsetzen, wobei die wichtigsten Entwicklungen jedoch im Verlauf des Vorschulalters stattfinden. Plastizität des Gehirns. Erfahrungsabhängige Plastizität. Die Fähigkeit, Synapsen auszubilden und zu eliminieren, bildet eine wesentliche Grundlage für die lebenslange Plastizität des Gehirns. Das Gehirn kann damit auf neue Erfahrungen reagieren und seine Verarbeitungsmöglichkeiten auf die jeweiligen Umweltbedingungen einstellen. So lässt sich beispielsweise zeigen, dass Menschen, die zur Berufsausübung eine starke Fingerfertigkeit benötigen, wie beispielsweise Pianisten, über eine verstärkte kortikale Repräsentation ihrer Finger verfügen. Siehe Elbert, Pantev, Wienbruch, Rockstroh und Taub, 1995. Da die Synapsen in diesem Fall in Abhängigkeit von den Erfahrungen in der Interaktion mit der Umgebung gebildet werden, wird hier auch von einer erfahrungsabhängigen Plastizität des Gehirns gesprochen. Erfahrungserwartende Plastizität. Umgekehrt lässt sich jedoch ebenso belegen, dass das Gehirn in bestimmten Entwicklungsabschnitten spezifische Erfahrungen benötigt, um sich optimal entwickeln zu können. So lassen sich für verschiedene Hirnfunktionen sensible Phasen bestimmen, innerhalb derer bestimmte Erfahrungen notwendig sind, um eine ungestörte Entwicklung zu gewährleisten. Hinsichtlich vieler Funktionsbereiche ist diese sensible Phase relativ lang. Bei anderen ist sie hingegen schon frühzeitig abgeschlossen. Dies gilt beispielsweise für die Entwicklung des visuellen Kortex, dessen Fähigkeit, visuelle Informationen zu verarbeiten, verschwindet, wenn nicht in den ersten Lebenswochen ein visueller Input erfolgt. Weiterhin ist ein Erstspracherwerb deutlich erschwert, wenn in den ersten Lebensjahren kein Kontakt mit einer Sprache stattgefunden hat. Da das Gehirn offenbar zur optimalen Entfaltung in bestimmten Phasen einen spezifischen Input erwartet, wird hier von einer erfahrungserwartenden Plastizität des Gehirns gesprochen. Im Folgenden soll auf einige wichtige Erkenntnisse bezüglich sensibler Phasen bei der Gehirnentwicklung in zwei Funktionsbereichen, emotionale und soziale Entwicklung sowie Gedächtnisentwicklung, näher eingegangen werden. Gehirnentwicklung und sensible Phasen in einzelnen Funktionsbereichen. Emotionale und soziale Entwicklung. Das Gehirnareal, dem bei der emotionalen Entwicklung die größte Bedeutung zukommt, ist das limbische System. Diese Gruppe verschiedener neuronaler Strukturen befindet sich zwischen der Großhirnrinde und dem Hirnstamm, wobei ein kortikaler Bereich, limbischer Kortex, von einem subkortikalen Bereich, der entwicklungsgeschichtlich deutlich älter ist und eher für spontane, instinktive emotionale Reaktionen zuständig ist, unterschieden wird. Die wichtigste subkortikale Struktur ist der Mandelkern, Corpus amygdaloideum. Dieser ist bereits bei der Geburt ausgebildet und besitzt zu diesem Zeitpunkt zahlreiche, bereits funktionstüchtige Verbindungen zu anderen Bereichen des Gehirns. Demgegenüber sind die Strukturen des limbischen Kortex, die für die bewusste Verarbeitung und Kontrolle der spontanen Reaktionen zuständig sind, zu diesem Zeitpunkt noch relativ unreif. So zeigen Messungen der Aktivität im limbischen Kortex, dass dieser beim emotionalen Erleben von Säuglingen zunächst weitestgehend unbeteiligt ist. Die beiden wichtigsten Regionen des limbischen Kortex sind der Gyrus orbitofrontalis und der Gyrus cinguli anterior, deren Funktionsfähigkeit erst in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres zu reifen beginnt. Tatsächlich erstrecken sich die Hochphase der Bildung und Eliminierung von Synapsen sowie der Prozess der Myelinisierung der Nervenbahnen im limbischen Kortex vom zweiten Lebensjahr bis weit in die Adoleszenz hinein. Dies bedeutet, dass die subkortikalen limbischen Strukturen, zu denen neben dem Mandelkern auch der Hypothalamus gehört, die emotionale und soziale Entwicklung des Kindes in den ersten 6 Monaten dominieren. Dadurch sind Neugeborene bereits zu einem eher unbewussten emotionalen Erleben und auch zu verschiedenen Gefühlsäußerungen befähigt. Sie reagieren unterschiedlich, wenn sie Hunger oder Schmerzen haben und können auch ein erstes Lächeln zeigen. Siehe dazu Kapitel 11. Sie verfügen sogar über ein rudimentäres Verständnis für Gefühle von Menschen, die sie umgeben. Sie können bereits verschiedene emotionale Gesichtsausdrücke nachahmen und beginnen auf diese Weise einen emotionalen Austausch mit ihrer sozialen Umgebung. Besonders interessant ist es in diesem Zusammenhang, Bezüge zwischen der Gehirnentwicklung und dem Temperament eines Kindes zu betrachten, da dieses eine hohe genetische Determination besitzt und bereits bei Kindern unter 6 Monaten festgestellt werden kann. 4 Monate alte Säuglinge, die auf den 2 Temperamentsdimensionen Reizbarkeit und motorische Aktivität hohe Ausprägungen zeigen, sind als Kleinkinder eher schüchtern und ängstlich. Dieser Befund deckt sich mit der Annahme, dass bei diesen Kindern der Mandelkern eine niedrigere Reaktionsschwelle aufweist und durch seinen aktivierenden Einfluss auf den motorischen Kortex ein entsprechendes beobachtbares Reaktionsmuster auslöst. In der Mitte des ersten Lebensjahres haben die Strukturen des limbischen Kortex einen Reifegrad erreicht, der eine erste Kontrolle und Regulation von Emotionen zulässt. Im Gyrus orbitofrontalis zeigt sich ab diesem Zeitpunkt und bis zum Ende des 4. Lebensjahres ein stetiger Anstieg der Stoffwechselaktivität. Das emotionale Erleben bekommt eine neue Qualität, weil das Kind sein Erleben zunehmend mit Ereignissen in seiner Umgebung in Zusammenhang bringt und auch erste Regulationskompetenzen erwirbt. Dies liegt vor allem daran, dass nunmehr auch Nervenfasern des limbischen Kortex gereift sind, die die Aufgaben haben, die Aktivität des Mandelkerns zu hemmen, wodurch eine Regulation ermöglicht wird. In diesem Alter tritt das Kind auch in die Phase der ausgeprägten Bindung ein, was ebenfalls mit dem Reifungsgrad des limbischen Kortex in Zusammenhang steht. Mehr zum Thema Bindung in Kapitel 8. Positive Emotionen werden stark mit Bezugspersonen in Verbindung gebracht, negative Emotionen mit der Anwesenheit von Fremden. Dies zeigt sich auch in der spezifischen Aktivität des limbischen Kortex, die beim Erleben positiver Emotionen vornehmlich in der linken Hemisphäre und beim Erleben negativer Emotionen in der rechten Hemisphäre nachzuweisen ist. Die frühe Entwicklung des subkortikalen limbischen Systems wie auch die spätere Entwicklung des limbischen Kortex werden auch durch das individuelle soziale Umfeld des Kindes beeinflusst. Gleichwohl schränkt die maßgeblich beteiligte Gehirnregion das Ausmaß der Beeinflussbarkeit ein. So ist das Temperament, welches in großem Maße durch subkortikale Strukturen gesteuert wird, in einem deutlich geringeren Maße durch Erfahrungen formbar als das bewusste, kontrollierte und differenzierte Erleben von Gefühlen, welches eng mit dem gereiften limbischen Kortex verbunden ist. Siehe dazu Park, Belsky, Putnam und Krinnick, 1997. Dieser weist, wie bereits erwähnt, über einen langen Zeitraum über die Kindheit und Jugend eine hohe Plastizität auf. Bei Affenjungen, die vor dem 6. Lebensmonat von ihrer Mutter getrennt aufwachsen, lässt sich ein deutlich reduzierter Norepinephrinspiegel nachweisen, welcher laut Martin, Spice, Lewis und Gluck, 1991, mit einem beeinträchtigten Wachstum der höheren, aber nicht der subkortikalen limbischen Strukturen und einem gestörten Sozialverhalten assoziiert ist. Die sensible Phase für die sozial-emotionale Entwicklung scheint bei Affen deutlich früher abgeschlossen zu sein als bei Menschen, da Affenjunge, die erst nach diesem Zeitpunkt sozial depriviert werden, diese Auffälligkeiten nicht zeigen. Untersuchungen an Kindern und Erwachsenen, die einer Vernachlässigung oder gar körperlichen oder seelischen Missbrauchserfahrungen ausgesetzt waren, weisen auf ein verringertes Gehirnvolumen und Dysfunktionen im limbischen System, insbesondere im limbischen Kortex hin. Siehe Ito, Teicher, Gloth, Harper, Magnus und Gelbert, 1993. Entwicklung des Gedächtnisses. Mittels einfacher, aber einfallsreicher Untersuchungsparadigmen wie dem Habituations-Dishabituationsparadigma oder dem Kontingenzlernen kann man feststellen, dass der Mensch schon außergewöhnlich früh dazu in der Lage ist, sich durch Lernprozesse Informationen anzueignen und über einen gewissen Zeitraum auch zu speichern. Mehr zu diesen Paradigmen in Kapitel 9. Aber bereits vorgeburtlich, das heißt bei 6 Monate alten Föten, kann ein erstes Lernen nachgewiesen werden. Siehe dazu auch Kapitel 7. Diese Erinnerungen können nicht bewusst wachgerufen werden, beeinflussen aber über die Präferenz von Reizen, zum Beispiel die Stimme der Mutter gegenüber anderen Stimmen, weitere Lernprozesse in den ersten nachgeburtlichen Lebensmonaten. Solche unbewussten, impliziten Erinnerungen sind deshalb so früh belegbar, weil sie in sehr früh reifenden Regionen wie dem Rückenmark und dem Hirnstamm verankert werden. Dies wird zudem durch Bildung, Verfestigung und Eliminierung von synaptischen Verschaltungen in den betreffenden Regionen unterstützt. Zum Beispiel werden motorische Gewohnheiten auf diese Weise in Bereichen des Kleinhirns gespeichert. Für bewusste, explizite Erinnerungen müssen allerdings spezifische neuronale Strukturen und Leitungsbahnen entwickelt sein, beziehungsweise eine gewisse Reife besitzen. Zu diesen Gehirnstrukturen gehören der Hippocampus, der Thalamus, der Basalkern, Nucleus basalis, sowie der präfrontale Kortex. Damit sind also vor allem Teile des spätreifenden Großhirns angesprochen, wobei dem Hippocampus eine besonders prominente Rolle zukommt, da hier ein substanzieller Anteil an Neuronen erst nachgeburtlich gebildet wird und die Myelinisierung teilweise bis in die späte Kindheit bzw. in das Jugendalter hinein andauert. Vergleichbar mit der emotionalen und sozialen Entwicklung sind also zunächst in den ersten 6 Lebensmonaten vor allem subkortikale Strukturen für die Lern- und Gedächtnisleistungen von Säuglingen zuständig, bevor dann kortikale Strukturen dominieren und einen bewussten Abruf von Fakten oder Ereignissen möglich machen. In einem Versuch zum Kontingenzlernen bei 3 Monate alten Säuglingen konnten Graf et alii 2012 dies beispielsweise nachweisen. Säuglinge aus Deutschland und Kamerun, also 2 sehr unterschiedlichen Kulturen, lernten dabei in vergleichbarem Umfang den Zusammenhang zwischen der eigenen Bewegung, zum Beispiel Strampeln, und der Bewegung eines Mobiles, welches mit dem Fuß des Kindes verbunden war. Die Speicherung dieser Kontingenz zwischen der eigenen Bewegung und der Bewegung des Mobiles konnte bei einer zweiten Testung, die 24 Stunden später erfolgte, nachgewiesen werden, da die Säuglinge ohne eine erneute Lernphase erhöhte Strampelbewegungen zeigten. Zum Nachweis einer bewussten, expliziten Erinnerung im Säuglingsalter wird das Paradigma der verzögerten Nachahmung eingesetzt. Vergleich auch Kapitel 3. Vergleichbar zu der oben genannten Studie von Graf und Kollegen wurden Säuglinge aus Deutschland und Kamerun mit 6 und erneut mit 9 Monaten getestet. Es zeigte sich hierbei, dass einfache Handlungen an Objekten, die durch den Versuchsleiter gezeigt wurden, von den Säuglingen mit 9 Monaten in deutlich größerem Maße nachgeahmt wurden als von denselben Säuglingen mit 6 Monaten. Dieses Ergebnis belegt, dass in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres eine neue Qualität der Erinnerung erreicht wird, welche auf die Reifung der beteiligten kortikalen Gehirnstrukturen zurückzuführen ist. Die Entwicklung dieser Areale erstreckt sich allerdings über mehrere Jahre. Erst zum Ende des 4. Lebensjahres baut sich das biografische Gedächtnis auf. Vor diesem Zeitpunkt können sich Kinder zwar häufig über einen gewissen Zeitraum an Fakten und Ereignisse erinnern, aber diese Erinnerungen gehen in der Regel dennoch verloren und können später nicht bewusst abgerufen werden. Diese infantile Amnesie nach Howe und Courage 1993 wird aber nicht nur durch die Reifung des Hippocampus oder des präfrontalen Kortex überwunden, sondern hängt auch von dem sprachlichen Entwicklungsstand des Kindes ab. Auch wenn also ein erheblicher Anteil der Gedächtnisleistungen von kleinen Kindern eine biologische Grundlage hat, zum Beispiel liegt die Erblichkeitsschätzung bei 40%, ergibt sich aus dieser Tatsache eine wichtige Chance für das soziale Umfeld, die Entwicklung des Gedächtnisses während dieser sensiblen Phase, vor allem im Vorschulalter, zu fördern. So steht das häufige gemeinsame Erzählen von vergangenen Ereignissen zwischen Eltern und Vorschulkindern mit besseren Leistungen in Gedächtnistests im Zusammenhang. Siehe Harden, Ornstein, Eckermann und Dido, 2001. Spezialisierung von Gehirnarealen. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Gehirnentwicklung bezieht sich auf die Spezialisierung von Gehirnarealen für bestimmte Funktionen. So spezialisieren sich bestimmte Hirnareale beispielsweise auf die Verarbeitung bestimmter sensorischer oder motorischer Informationen, zum Beispiel das Wernicke-Areal auf das Sprachverständnis und das Broca-Areal auf die Sprachproduktion. Da gerade am Anfang der Entwicklung die Plastizität des Gehirns noch relativ groß ist, können Schädigungen von Hirnarealen in frühen Entwicklungsabschnitten vielfach noch deutlich besser kompensiert werden als in späteren Entwicklungsabschnitten. Eine derartige Funktionsteilung findet sich nicht nur bei einzelnen Hirnarealen, sondern auch bei den beiden Hirnhälften. So wird angenommen, dass die linke Hirnhälfte eher für die sequentielle Informationsverarbeitung, zum Beispiel logisches Denken, Sprachverarbeitung, zuständig ist, während die rechte Hirnhälfte eher die ganzheitliche Informationsverarbeitung, zum Beispiel räumliches Denken, Musikalität, übernimmt. Dieser Entwicklungsprozess wird auch als Hirnlateralisation bezeichnet und ist im Verlauf des Vorschulalters weitgehend abgeschlossen. Körperwachstum. Die Geburtsgröße beträgt bei einem normal ausgetragenen Säugling durchschnittlich etwa 48 bis 53 Zentimeter. Postnatal findet das größte Körperwachstum mit etwa 18 bis 25 Zentimetern im ersten Lebensjahr statt. Es erreicht im zweiten Lebensjahr einen weiteren Zugewinn von etwa 10 bis 13 Zentimetern und nimmt danach deutlich ab. In den Folgejahren wird ein durchschnittliches Wachstum von etwa 5 bis 6 Zentimetern erreicht, bis dann in der Pubertät ein neuer Wachstumsschub ausgelöst wird. Abgeschlossen ist das Größenwachstum im Alter von etwa 14 bis 18 Jahren, bei Mädchen früher als bei Jungen. Weitere Geschlechtsunterschiede beziehen sich auf das Körperwachstum während der Pubertät und die abschließend erreichte Körpergröße, die bei Jungen durchschnittlich höhere Werte erreicht als bei Mädchen. Insgesamt hat sich über die letzten Generationen hinweg ein Trend dahingehend gezeigt, dass die erreichte Körpergröße zugenommen hat und gleichzeitig auch die Pubertät vorverlegt wurde. Als mögliche Erklärung kommt laut Weineck 2004 unter anderem die Verbesserung der Ernährungsbedingungen in Betracht. Der Körper wächst nicht nur, sondern auch seine Proportionen verändern sich. Auffällig ist vor allem eine starke Veränderung des Kopf-Rumpf-Verhältnisses im Entwicklungsverlauf. Während die Größe des Kopfes im Alter von 2 Monaten, pränatal, noch etwa 50% der Gesamtkörperlänge beträgt, reduziert sich die Relation auf 25% bei der Geburt und 12% im Erwachsenenalter. Vergleich Vogel, 2001.